Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und in der Kardiologie geht es auch viel um Bilder und darum soll es heute in der Folge gehen. Wir wollen uns heute mit Bildgebung beschäftigen und da gibt es in der Kardiologie unterschiedlichste Möglichkeiten. Was leistet eigentlich die moderne kardiale Bildgebung? Was gibt es für verschiedene Modalitäten? Wie verändert sich die Versorgung? Und das möchte ich heute mit einem ganz besonderen Kollegen diskutieren aus Berlin, der besonders sich mit Bildgebung beschäftigt hat, vor allem mit kardialer MRT, aber auch mit den anderen Modalitäten natürlich sehr vertraut ist, und zwar mit Herrn Privatdozenten Dr. Javed Hashimi. Herr Hashimi ist Facharzt für Kardiologie und Clinician Scientist am Deutschen Herzzentrum der Charité in Berlin und hat sich klinisch und wissenschaftlich sehr viel, vor allem mit kardialer MRT, beschäftigt. Herzlich willkommen, Javed. Ich freue mich sehr, dass wir das heute zusammen machen können.
Lieber David, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Bildgebung in der Kardiologie, Javed, das ist ja
das A und O.
Ja, natürlich. Hätte ich nicht besser sagen können. Das beinhaltet natürlich die Echokardiographie, aber eben auch das MRT, aber jetzt auch das Kardio-CT, theoretisch auch intrakoronare Bildgebung. Und ich möchte natürlich nicht versäumen, auch noch zu sagen, dass auch in der Elektrophysiologie 3D-Maps uns sogar die Herzerregung visuell darstellen können. Wenn wir damit vielleicht mal anfangen, was ist deine Lieblingsmodalität und warum?
Also meine liebste Modalität ist das MRT, weil es eine besondere Eleganz mitbringt, nicht nur zu sehen, wie das Herz arbeitet, sondern auch das Gewebe charakterisieren zu können. Aber der beste Freund im Alltag ist natürlich das Echo, damit wir verstehen, was der Patient hat und dann die Entscheidung zu treffen, was wir als nächstes machen wollen.
Weil das Echo vielleicht auch verfügbarer ist für mal eben schnell noch was draufschauen, ne?
Genau, das Echo ist das Fundament der kardiovaskulären Bildgebung. Es hat natürlich klare Grenzen, aber es hat natürlich absolut klare Vorteile. Es ist immer gut verfügbar, es ist rasch, es hat auch methodologisch viele Vorteile. Ja, also zum Beispiel, dass Geschwindigkeiten, Gewebegeschwindigkeiten und Flussgeschwindigkeiten, all diese Sachen im Echo sehr gut aufzuzeigen sind. Und ich kann das halt einfach nutzen, um auch wenn ich das nicht bis ins letzte Detail die Untersuchung mache, einmal zu wissen, in welche Richtung geht das. Ja, und deswegen haben das ja auch viele, auch Nicht-Kardiologen, zumindest orientierend, auch in der Notfallmedizin, versuchen sich natürlich ein paar Skills anzueignen, um halt diese fundamentalen Therapiewege erstmal einschlagen zu können. Und da ist das Echo natürlich der beste Freund im Alltag. Aber wenn du mich fragst, was fasziniert mich am meisten, was finde ich am elegantesten, am tollsten, dann muss ich natürlich aufs MRT verweisen.
Lass uns vielleicht mit dem Echo tatsächlich beginnen, weil du ja gesagt hast, das ist auch das Zentrale und Verfügbarere wahrscheinlich. Aber du hast noch was anderes gerade gesagt, als du darüber angefangen hast zu sprechen, nämlich, dass man dafür Skills braucht. Weil ich glaube, Echo auch was damit zu tun hat, dass man ja selber irgendwie auch manuelle Fähigkeiten dafür haben muss, damit man die richtige Einstellung überhaupt findet. Was braucht es für das Verständnis von Echo als erstes und wie lernt man das?
Vielleicht, wenn ich sagen, die Frage, wie ich kurz einen Schritt zurücktreten kann und einmal beschreibe, wie ich dazu gekommen bin, ja. Und ich glaube, so wie ich es gemacht habe, ist es ein untypischer und vielleicht gar nicht so wahnsinnig zu empfehlender Weg, aber einer, der mir nochmal anders die Augen geöffnet hat.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe nämlich Echokardiographie gelernt, da habe ich schon 3.500 Cardio-MRTs hinter mir gehabt. Ja, also das marode deutsche Weiterbildungssystem in der Facharztweiterbildung hat dann in den glücklichen Lücken, die es dann irgendwie ermöglicht hat, mir erlaubt, Cardio-MRT zu lernen. Und das ist natürlich fantastisch. In allererster Linie war die Bildakquise nicht meine Aufgabe, sondern die Analyse und Interpretation war meine Aufgabe. Und die Bildakquise, da haben wir natürlich ein tolles Team auch in Berlin von TAs, die diese Bildakquise, natürlich immer in Absprache, aber in großen Teilen auch selbstständig natürlich diese Bildakquise durchführen. Und so, dass ich immer perfekte Bilder hatte, die ich dann sagen erstmal zu analysieren, zu verstehen, zu analysieren und dann auch zu interpretieren hatte. Und das überträgt sich natürlich. Also ich hatte ein unverfälschtes, ein nicht durch Anlotung verfälschtes Bild des Herzens im Kopf und dann hatte ich halt einen Schallkopf und musste dann versuchen, die Bilder dann im Echo selber zu produzieren und bin kläglich gescheitert am Anfang natürlich und habe dann doch gedacht, naja, bisher kein Typ, der auf die Mütze gefallen ist und ist auch manuell eigentlich ganz gut unterwegs und habe mich dann doch gewundert, wie lange es doch dauert, um richtig gute Echo-Bilder hinzubekommen. Ja, also das habe ich massiv unterschätzt. Was heißt das, wenn ich jetzt sagen, einen jungen Assistenten das weitergeben möchte? Versucht's früh, nehmt euch die Zeit, ihr braucht einfach die Praxis und das ist ein iterativer Prozess. Das heißt, man wird es am Anfang machen, dann wird man viele Sachen vielleicht noch nicht so gut machen und in dem Moment, wo ich immer wieder scheitere, kann ich, wenn ich zuschaue bei anderen, auch besser verstehen, was die machen und das dann nochmal versuchen, dann auch selbst anzuwenden. Das ist, glaube ich, mein größter Skill-Hack, den ich sagen empfehlen würde, in die Übung zu kommen, während das MRT so, glaube ich, auf der Durchdringungstiefe und Interpretationsebene herausfordernd ist. Da hat die Echokardiographie schon recht früh eine Hürde, nämlich die Bildakquise. Und dann ist aber die Lernkurve da ziemlich steil.
Also das ist lustig. Ich hatte jetzt erwartet, dass du sagst, durch dein Verständnis der MRT-Bilder vorher, weil du schon wusstest, wie hättest du das Bild gerne, das hätte dir vielleicht eher geholfen, dass du dann, weiß ich nicht, das Handgelenk in die richtige Richtung drehst, um das Bild besser hinzubekommen. Aber es braucht dann doch noch mehr manuelle Übung, sagst du.
Also es braucht manuelle Übung. Ich glaube, das MRT hat mir keinen Vorteil bringen können, aber es hat natürlich meinen Blick geschärft, wie das Bild sein sollte, was ich da sehen möchte auf dem Echo-Bildschirm. Also so Sachen wie Foreshortening zum Beispiel. Man hat einfach ein geübtes Auge schon da drin, wie ein Ventrikel auszusehen hat. Und das versucht man zu reproduzieren. Aber das steht und fällt dann damit, wie gut die Versuche ist, zu reproduzieren, dann funktionieren. Und auch so in diese Limitation von Physiognomie des Patienten, ist es ein dünner Patient, ist ein dicker Patient, ist das ein charakterischer Patient, eine Schwangere, ja, auch das sind so natürlich Aspekte, mit denen man in der Bildakquise der Echokardiographie natürlich am Anfang konfrontiert ist. Das ist dann, wenn man das dann kann, auch nicht mehr so sehr das Problem, aber ich finde gerade am Anfang als junge Assistentin, junger Assistent ist das natürlich eine totale Hürde, total frustrierend, ja, man versucht es ja, man sieht halt irgendwas wackelt da und das ist auch schon mal gut und dann sieht man auch, dass man da jetzt keinen bedeutsamen Perikarderguss sehen kann. Ja, ist schon mal gut. Aber die Fragestellung, die wir als Kardiologen ans Echo haben, die sind an der Stelle dann noch nicht hinreichend beantwortet. Also letzte Nacht zum Beispiel hatte ich Hintergrunddienst in der Notaufnahme. Wir haben Patienten bekommen, der am Aortenalarm reinkam. Und ich hatte wirklich nur wenig Zeit, oder irgendwie 10 Sekunden Zeit. Der Patienten habe ich also nur subxiphoidal einmal kurz draufgehalten, sah halt der linke Ventrikel, der schlägt, also mittelgradig gut, 45er EF, rechte Ventrikel steht, ja, und dann muss ich ja schon wieder wegweichen, weil halt dann die Chirurgen noch mal ran mussten. Das ist ja schon mal was, und dann passt das natürlich, ja, ich hatte dann 2 Minuten danach das EKG in der Hand, ja, mit Hebungen 2-3 AVF, also das war dann irgendwie eine rasche Entscheidung, und dann war auch die Entscheidung rasch da, dass man nicht den Aortenalarm-Algorithmus befährt, mit dem er eigentlich gekommen ist, der Patient, sondern gleich in den Katheter geht. Und auf dem Weg zum Katheter wurde er schon das erste Mal reanimationspflichtig. Das heißt, EKG alleine hätte uns da auch schon hinführen können. Ja, aber es ist natürlich immer wieder, wie wir das haben, dass die Befunde ineinander greifen. Und keine andere Bildgebungsmodalität hätte an der Stelle genauso helfen können, wie das Echo uns da natürlich irgendwie den Weg gewiesen hat.
In Sekunden, wie du auch jetzt gezeigt hast an dem Fall, ne?
Genau, also das ist schnell verfügbar. Es steht in den Kliniken, hat man ein Echo verfügbar und das ist halt einfach da. Das Ding ist halt recht rasch. Man braucht nicht mehrere Personen, um es bedienen zu können. Man kann es halt irgendwie selber anwenden. Und auch wenn ich nur so Sekunden habe, habe ich da im Zweifelsfall schon einen Erkenntnisgewinn.
Du hast ja jetzt heute keinen so leichten Job hier, nämlich eine Bildgebungsfolge in einem Audioformat zu transportieren. Trotzdem wollte ich dir die Frage schon nochmal stellen, weil wir sehen uns ja vor einer Untersuchung, wo wir sehr viele unterschiedliche Messungen machen können. Was gehört jetzt zu einer Standard-Echo-Untersuchung? Was sollte man sich, weiß ich nicht, immer angucken? Wie sollte man das Herz in die verschiedenen Schnitte einteilen? Wie näherst du dich da dem Ganzen?
Also ich glaube, das, was ich mache, da würden, glaube ich, viele meiner Kolleginnen und Kollegen, deren Herz nur für die Bildgebung schlägt, die würden die Hände im Kopf zusammenschlagen und sagen, ich habe das meiste weggelassen. Ja. Also mein Weg zur Echokardiographie oder auch zur Bildgebung aus MRT genauso ist nicht aus der Faszination für Bildgebung per se erwachsen, sondern wirklich aus der Frage von Risikostratifizierung und dem Wunsch nach Diagnostik. Ja, also zu erkennen, was hat der Typ eigentlich oder die Frau, was haben die? Und was ist eigentlich ein Hochrisikopatient und wie unterscheidet der sich von anderen? Und ich glaube, um das zu adressieren, das sollte man immer im Hinterkopf haben bei jeder Untersuchung. Und dem steht natürlich voran eine klare Fragestellung. Was hat der Patient und was will ich herausbekommen? Deswegen sind einfach die Standardanmeldungen einfach bitte einmal Echokardiographie, ist einfach irgendwie schwierig, weil was ist die Fragestellung? Wenn wir aber über eine normale Echokardiographie nachdenken, also was sollte auf jeden Fall immer mit abgebildet sein, wenn ich ein stinknormales Routine-Echo mache, dann gehört natürlich dazu, dass man sagen, über die Herzfunktion und die Klappen, dass man da einen Blick hat und einmal einen Blick darauf hat, wie ist das Herz dann hämodynamisch agierend, ja, mit der Frage auch Perikarderguss und auch die Frage der Stauung. Also was gehört dazu? In der Regel fangen wir an mit den parasternalen Anlotung, da schon eine lange Achse, wo wir uns dann gleich einen Blick bekommen, wie der linke Ventrikel agiert, ob die Aortenklappe öffnet oder nicht, ob die Mitralklappe sinusiert oder in der Regel bei uns ja sagen, eine Insuffizienz aufweist oder nicht, ob wir Hypertrophien haben, ja oder nein, ob der rechte Ventrikel an der Stelle schon prominent auftaucht, ja oder nein. Und dann in der kurzen Achse gucken wir uns einmal die Kontraktion des Ventrikels an und dann sagen von apikal bis dann nach basal und kippen dann in die Klappenebene und gucken uns dann die Aortenklappe, die Pulmonalklappe und die Tricuspidalklappe an. Ja, das heißt, ich habe da schon mal mit im Grunde an einem Punkt, ja, und dann einmal sagen, einmal um 90 Grad gedreht, habe ich dann einen recht breiten Blick, wie dieser Ventrikel schon mal agiert. Das ist natürlich für mich total schön, weil die Herzfunktion, also die EF im MRT in der kurzen Achse gemessen wird, in der Regel. Ja, also nicht Biplan, wie wir das aus dem Echo kennen. Aber das war für mich immer ganz schön, dass man so einen guten Blick darauf hat. Sondern wenn ich den linken Ventrikel im Querschnitt mir anschaue, also sagen den Ring mir anschaue, ja, den muskulären Ring, wie gut kontrahiert der schon. Genau, und dann, wenn man das einmal hat, dann kann man in die apikalen Anlotungen wechseln. Und da gehört einmal ein Blick darauf, ein Übersichtsblick, ja, ein Vierkammerblick mit der Idee, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Ventrikel kontrahiert, also der linke und der rechte Ventrikel. Und das ist ganz essentiell, dass man ein geschultes Auge da hat und sich von den, weil es gerade in der Bildakquise ja so viele Pitfalls gibt, ja so viele Stellen, an denen man doch vielleicht einen Fehler machen kann, dass man einen guten Blick hat und dann die Messwerte, die man hat, dann doch immer auf ihre Validität überprüfen kann. Also ich sehe zum Beispiel einen rechten Ventrikel, der in der longitudinalen Funktion ganz gut sich bewegt, also der Messwert, den ich da habe, die Tapse zum Beispiel, da normwertig ist, aber ich visuell sehe, dass der rechte Ventrikel in seiner Pumpfunktion eingeschränkt ist, dass ich das dann noch weiter verfolgen kann und dann sage ich noch verweise, die Tapse ist hier in Ordnung, also passt mein Blick nicht. Und der linke Ventrikel, also ich gucke mir die Ventrikelfunktion an, ich gucke mir an mit sagen Kala-Doppler an der Stelle, ob ich sagen Insuffizienzen sehe über den Klappen und das mache ich dann genauso aus einer Zweikammer-Anlotung und einer Dreikammer-Anlotung gucke ich mir den linken Ventrikel da auch nochmal an und die Klappen genauso. Das Minimum ist für mich an der Stelle dann schon mal erfüllt und dann ist die Frage diastolische Funktionsevaluation, Klappenevaluationsfunktion. Ja, das gehört natürlich genauso dazu, wenn ich im Vierkammer Blick bin, einfach kurz zu kippen in den Fünfkammerblick, da die Aorta einmal kurz zu erfassen, diese Sachen einmal mit abgebildet zu haben. Und wenn ich das abgeschlossen habe, dann der subxiphoidale Blick nochmal auf die Herzfunktion und natürlich auch nochmal die Erfassung von potenziellen Perikarderguss-Situationen. Und dann natürlich die Vena Cava anzusteuern, inferior. Und dann gehört, finde ich, zum Beispiel dazu, wenn die Frage ist, Patient ist herzinsuffizient, ja, ist Stauung ja immer auch ein Thema und dann gucken wir uns Stauung ja auch immer die Vena Cava an und das ist, glaube ich, der Moment, wo ich sage, also Fragestellung einmal auf dem Schirm haben, da gehört für mich immer dazu, wenn ich mit dem Herzen fertig bin und ich habe einen Patienten mit Herzinsuffizienz, der gehört einmal ganz rasch dazu, dass ich einmal mir die Lunge mit anschaue, hat der Patient einen Pleuraerguss, ja oder nein, und einmal sagen, nach apikal auch einfach schaue, ob der Patient B-Lines hat oder nicht, mit dem Nachweis, ob der Patient Hinweis auf eine pulmonale Stauung aufweist, ja oder nein. Das war jetzt ein bisschen ausschweifend, aber ich hoffe, es hat deine Frage adressiert.
Es zeigt halt, dass das schon eine Untersuchung ist, die du auf die Schnelle eben in 10 Sekunden berichtet hast bei deinem Notfallpatienten, aber die, wenn man sich dann doch einmal durcharbeiten möchte, anscheinend doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt mit verschiedensten Punkten, die du da einmal angeschaut haben musst, um dann zu entscheiden, habe ich da jetzt einen pathologischen Befund oder vielleicht nicht.
Also absolut. Und das, was ich gerade irgendwie erzählt habe, ist sozusagen auch der Schnelldurchlauf einer Routineuntersuchung. Das heißt, wenn ich eine spezifische Fragestellung habe, zum Beispiel eine TAVI, die sozusagen auffällig ist, wo eins der Segel sich nicht öffnet, oder eine Tricuspidalklappeninsuffizienz. Das sind alles plötzlich Fragestellungen, wo man weiß, ich habe für das Echo gerade 10, 15 Minuten eingeplant, aber das zerschießt mir jetzt die nächste Stunde. Ja? Und dann braucht es das halt manchmal. Das Echo hat natürlich einen fantastischen Vorteil, nämlich der zeitlichen Auflösung. Das heißt, bei diesen Klappen bin ich da halt total gut dran, die halt irgendwie aufzuarbeiten, gerade wenn ich da Auffälligkeiten habe. Wenn ich jetzt von Echo spreche, ist es natürlich das typische transthorakale Echo in Ruhe. Ja, da haben wir sozusagen über Schluckecho und über Stressecho noch gar nicht gesprochen.
Du hast eben gesagt, von manchen Pitfalls muss man wissen. Was sind so typische Pitfalls, die du sehen würdest? Was sollte man da wissen?
Ich glaube, das Typische, wenn man dann noch ungeübt ist, ist das Foreshortening. Wenn ich dann beurteilen möchte, wie gut der linke Ventrikel halt arbeitet, wenn ich dann sagen, die Achse verkürze, also der Apex, den ich im Bild habe, ist gar nicht der echte Apex, sondern ist einfach eine Spitze aus dem Ventrikel, weil ich da falsch reingeschnitten habe, dann kann ich halt total die Funktionen des Ventrikels über- oder unterschätzen. Und das hat natürlich eine ganze Menge Folgekonsequenzen, auch klinischer Natur. Also das ist so ein ganz simples Ding, dass ich das sagen immer auf dem Schirm haben sollte. Auch wenn ich das gut eingezirkelt habe und habe dann eine wunderbare EF, dass ich einmal sagen, wenn das Bild nicht stimmt, dann stimmt der Wert natürlich auch nicht.
Und hast du vielleicht noch einen praktischen Tipp, der dir weitergeholfen hat, den du noch weitergeben könntest?
Machen, machen, machen und einfach wirklich das eigene Auge üben, gucken, dass man sagen, wenn andere Kolleginnen und Kollegen Echos gemacht haben, bevor man auf den Befund schaut, selber einfach abzuschätzen, wie würde man das einordnen und dann gucken mit dem Befund, mit dem Messbefund, sagen, ist das deckungsgleich, sein eigenes Auge halt zu schärfen, bei vielen Dingen auch andere Kolleginnen und Kollegen mit draufschauen lassen. Also nicht nur da, wo es schwierig ist, sondern auch bei so simplen Sachen, EF-Einschätzung zum Beispiel. Ja, ich komme da immer wieder darauf zurück, weil das ist ja ganz viel an so Therapiefaden, der da dran hängt, dass man einfach das eigene Auge schult. Und ich glaube, je besser das ist, desto weniger hält man sich an den Werten fest. Und ich glaube, es sind diejenigen, die halt sich an den Werten alleine festnageln und nicht das Level an Expertise beherrschen, um das zu rechtfertigen. Wir haben ja auch Großmeister dieser Kunst in unseren Kliniken und auch in der DGK hervorgehoben, da stimmt der Messwert in der Regel auf den Milliliter genau. Wenn man dieses Level an Expertise nicht hat, dann muss man natürlich auch mit Vorsicht mit diesen Messwerten umgehen. Und das heißt, ganz wichtig ist, einen geschulten, guten Blick zu entwickeln. Und das erleichtert einem das Leben total.
Du hast das eben schon angesprochen, dass natürlich Echo so ein guter Anfang ist, wie du es gerade beschrieben hast. Dann ist man schon mal einmal durch. Aber in der Echokardiographie gibt es dann natürlich noch bestimmte Spezialanalysen, die das Ganze dann noch sehr viel erweitern. Ne? Allein ein Schluckecho, da kannst du ja eine transthorakale Echokardiographie inzwischen gut beherrschen und kommst aber mit der Sonde, mit der du dann das transösophageale Echo machen willst, noch nicht mal in die Nähe des Herzens, wenn du da nicht eben wieder manuelle Skills gelernt hast.
Absolut, aber ich meine, das Schluckecho, das können ja sogar die Anästhesisten.
Also du meinst, das kann auch jeder lernen, meinst du?
Die Lernkurve ist da noch viel steiler als im Schluckecho. Das Schluckecho hat eine viel steilere Lernkurve als das Transthorakale. Das Transthorakale hat natürlich auch andere Fragestellungen, die es adressiert. Ja, aber so die Fragestellungen, die wir im Alltag natürlich im Schluckecho primär haben, sind natürlich Endokarditis, ja oder nein. Und natürlich, um sagen, die Zuarbeit für dich, David, Thrombusausschluss. Ja. Und diese Sachen zu adressieren, auch da gibt es natürlich irgendwie Pitfalls und Tücken. Aber schon rasch erreicht man da schon ein sehr gutes Niveau.
Ich möchte aber natürlich auch noch auf das Cardio-MRT zu sprechen kommen. Das ist, hast du schon gesagt, dir auch sowieso viel lieber. Was genau fasziniert dich denn daran? Und was sind die Fragestellungen im Speziellen an das MRT dann im Vergleich zum Echo?
Wenn wir überlegen, das Echo ist das Fundament und ich kann in der Echokardiographie halt rasch sehen, wo ich ein Problem grundsätzlich am Herzen zu verorten habe. Ja, habe ich einen apikalen Thrombus gehabt? Habe ich ein Pumpfunktionsproblem, habe ich ein Klappenproblem. Also all sagen, diese grundsätzliche Verortung klappt im Echo ja fantastisch gut. Also der Patient hypertrophiert, ja. Aber ich kann über das Gewebe, über den Herzmuskel selbst eigentlich nichts sagen. Ich kann mir den Herzmuskel nur über seine Funktion, die Funktionalität kann ich im Echo was sagen, aber über den Muskel selbst kann ich nichts sagen. Und im Grunde ist das MRT die Kernmodalität, die sich mit dem Herzen auseinandersetzt. Du ziehst dann natürlich da deine Linien im Herzen, das ist natürlich auch fantastisch. Und mit dem Aufstieg der strukturellen Intervention greifen wir da auch ins Herz ein, aber im Grunde so traditionell hat die Kardiologie der letzten 50 Jahre vor allem mit so Beiwerk des Herzens zu tun. Ja, also entweder die herzversorgenden Gefäße, die behandelt werden, und die Medikamente, die wir verschreiben, wirken auch vor allem peripher und nicht am Herzen selbst. Nun haben wir bei dem Herzen selbst die Möglichkeit festzustellen, ob ich da Fibrose habe, ob ich eine Myokarditis habe, ob ich dann Amyloidose, Speichererkrankungen habe. All das, das ist halt unschlagbar in der Modalität. Ich kann das in MRT fantastisch gut, kann ich mich dem Ganzen nähern. Das heißt, kann ich sagen, diese funktionalen Parameter des Echos im MRT auch haben. Ich kann das Gewebe mir anschauen, und zwar abseits dessen, dass ich da sagen reingehe und was rausgrupfe, also im Sinne einer endomyokardialen Biopsie. Ja, also das umgehend kann ich über Inflammation am Herzen was sagen, kann über Narbe was sagen, ob das noch ein lebendes Gewebe ist oder ob das schon Narbe ist, was dann keine weitere Therapie bedarf, ob da Ablagerungen sind, ob das dann Amyloide ist oder ob das Hämochromatosen sind. Also ich kann das Gewebe charakterisieren und kann hinter diesem Echo-Begriff hypertrophierter linker Ventrikel das aufschlüsseln und aufmachen, was versteckt sich dahinter und wie viel Gefahr ist das, einfach ein leichter, dicker Muskel aufgrund eines schlecht eingestellten Blutdrucks, oder hängt da einfach eine fette andere Erkrankung dahinter, die eine weitere Therapie bedarf.
Wie spezifisch kannst du das dann im MRT sagen?
Es gibt ja das LGE. Ja. Ich glaube, wenn man das LGE durchrungen, ich glaube, das ist dann, glaube ich, auch schon einige Jahrzehnte alt im MRT, aber das ist das Working Horse des MRTs, dass man diese Methode hat. Was ist das LGE? Das Late Gadolinium Enhancement. Also, was passiert im Herz-MRT, im Cardio-MRT? Wenn ich Kontrastmittel gebe, dann ist das Gadolinium häufig. Ja, das ist eine seltene Erde, und im Grunde kann man sich vorstellen, dieses Kontrastmittel, wenn das schnell anflutet, dann ist die Durchblutung gut. Und wenn das verzögert anflutet, gibt es halt offensichtlich einen Widerstand und die Durchblutung ist schlecht. Kann man sich vorstellen, das kennt man ja aus Kontrastmittel, kennt man ja aus der Echokardiographie auch. Aber das Besondere ist das LGE. Dieses Kontrastmittel hat eine Eigenschaft, nämlich dass das kleben bleibt an fibrotischem oder Narbenmaterial. Ja, also am Bindegewebe bleibt es kleben. Nicht dauerhaft und löst sich erst was später. Das heißt, wenn ich das Kontrastmittel gegeben habe, dann wird es mit dem Blut halt ausgewaschen, und ich mache 10 Minuten danach nochmal ein Bild vom Herzen und gucke mir an, wo dieses Kontrastmittel noch ist. An all den Stellen, wo ich es noch sehe, da sollte es eigentlich nicht sein, weil an dem Herzmuskel selbst, an dem Myozyten, kann es nicht eindringen, an dem intakten Muskel, und das kann dann nicht kleben bleiben dran. Das heißt, überall da, wo ich sehe, kann ich davon ausgehen, dass das Narbengewebe ist. Ne? Und das ist natürlich vereint, also ist ja fantastisch, ja, weil ich sozusagen an der Stelle sehen kann, ist das Narbe, ja, wo ist diese Narbe? Das Phänomen der letzten Wiese kennen wir alle, ja, subendokardial, ist das da? Dann ist das sozusagen aller Wahrscheinlichkeit nach ein ischämisches Problem. Ist das subepikardial? Kann ich das zuordnen, dass das ein myokarditisches Problem ist? Manchmal wissen wir aber auch, gerade bei der Myokarditis, das ist da, aber das ist noch keine Narbe, weil wenn ich das ein paar Monate später zum Beispiel mir angucke, dann ist es schon viel kleiner. Ja? Und bedeutsam ist es, Myozyten, die halt beschädigt sind, ja, wo die Wand nicht mehr intakt ist, da kann genau dieses Kontrastmittel auch eintreten in die Zelle, und es wirkt halt dann auch positiv. Ja? Also auch da eine Bildgebung, eine Darstellung eines inflammatorisch nicht intakten Gewebes, was ich sonst auch durch keine Modalität habe. Und dann gibt es also Sachen wie bestimmte Typen von dilatativen Kardiomyopathien, ja, haben ein Mid-Wall-Sign, also ich sehe eine Fibrose mitten im Septum, ja, auch beim ausgedünnten Septum sehe ich einen mitten im Septum, so einen Streifen Narbe, ja, also wir nennen das Fibrose, wenn es nicht ischämisch ist, ja, wenn es ischämisch ist, nennen wir das Narbe, einfach von der Nomenklatura eigentlich erst erkennen. Aber genauso auch die Frage, ich meine, das ist ja auch das, was sagen mein Gebiet mit der Herzinsuffizienz hier häufig auch deinen Themenbereich, deinen Bericht natürlich zusammenbringt, ne, die Frage, wer sollte ein ICD bekommen, gerade auch mit der Frage bei den Patienten mit einer hypertrophen Kardiomyopathie. wie viel Narbengewebe haben die, mit der Idee, dass diese Narbe natürlich das Risiko eines plötzlichen Herztods erhöht und diese Patienten natürlich in der Idee eher von einem ICD profitieren würden als andere, bei denen diese Narbe zum Beispiel viel kleiner ist. Also das sind so Themenkomplexe, die ganz fantastisch beschrieben werden können mit einem MRT. Und das möchte ich an der Stelle auch noch hinzufügen, dass MRT so toll ist, denn es ist selten verfügbar, es ist hochkomplex und die prospektiven klinischen Daten sind ziemlich rar. Ja, das heißt, die meisten MRT-Daten, die wir haben, auf die wir uns dann versuchen, klinisch zu stützen, sind in erster Linie retrospektive Daten.
Ja, was ist aktuelle MRT-Forschung dann? Also du beschäftigst dich ja selber auch damit. Was sind denn da im Moment die wichtigen Fragestellungen?
Eine ganz fantastische Studie in Deutschland, die da läuft, ja, ist einfach die Frage bei Patienten mit einer eingeschränkten Pumpfunktion. Und die Diskussion kam ja auf, ob der Benefit von Patienten mit ischämischer oder nicht ischämischer Herzerkrankung bezüglich ICDs und ob es dann Unterschied gibt. Also diese ganze Diskussion, die da im Nachgang der Danish-Studie losgegangen ist. Und eine große DZHK-geförderte Studie schaut sich genau das an. Wir schauen uns an Patienten mit eingeschränkter Pumpfunktion, wo halt Narbe ist oder wo keine Narbe ist, um an der Stelle dann zu gucken, ob es einen Benefit gibt, diesen Patienten eine ICD-Therapie zuzuführen oder halt nicht. Ich finde das eigentlich eine ganz fantastische Frage, die sonst ohne die Modalität des MRTs mit der Frage Narbe ja oder nein sonst nicht adressiert werden könnte.
Beim Echo haben wir das eben vermieden, so über noch technische Besonderheiten oder besondere Messungen auch noch zu diskutieren, was, glaube ich, ganz gut war in Anbetracht der Zeit, also dass wir nicht noch über Strain-Analysen und Kontrastmittel für Echo diskutiert haben. Aber beim MRT wird immer viel auch gesprochen über, das war jetzt eine T1-Wichtung oder eine T2-Wichtung, was man selten versteht, wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt. Deswegen wollte ich dich fragen, muss man das eigentlich wissen? Und nur wenn ja, was ist es dann?
Also, wenn man ehrlich ist, sollte man das Konzept dazu einmal verstanden haben. Ja? Also man muss das nicht im Detail wissen, man muss auch die Werte nicht wissen im Kopf, aber man soll das Konzept dazu verstanden haben. Es ist relativ simpel. Simpel heißt, wir haben Szeneaufnahmen, die sind im Grunde genauso wie die Echobilder. Ja, wir gucken einfach uns ein bewegtes Herz an. Dann gibt es die Bilder, die uns die Narben, die LGI-Bilder anzeigen, ne? Also wo halt das Kontrastmittel kleben bleibt. Und dann gibt es die Mapping-Bilder, also mit T1-Map oder T2-Map. Da ist, glaube ich, relevant, beim T2-Bild sehe ich Ödem. Können die meisten sich noch erinnern, ne, dass von den Neuroradiologie-Vorlesungen H2O, ja, und dann das T2, das ist halt das Wasserbild. Und wenn ich im T2-Bild Ödem sehe, Leuchten sehe und ich sehe an derselben Stelle auch Kontrastmittel, also LGI, dann weiß ich, dass da an der Stelle Inflammation ist, akute Inflammation. Und wenn ich aber LGI an der Stelle sehe und sehe kein T2, dann kann ich davon ausgehen, da ist keine akute Inflammation mehr, das ist Narbe. Ja? Also T2-Bild, Ödembild, LGI-Bild ist gesondert, gucke ich mir die Narben und die Fibrose an. Und das T1-Bild, das ist halt auch zur Gewebecharakterisierung da, weil so Speichererkrankungen ist das wichtig. Also T1 für Gewebecharakterisierung, Speichererkrankungen, T2, Ödemfrage, Narbe, LGI und dann die Szenebilder, die im Grunde analog funktionieren zu unseren Echobildern.
Ja, vielen Dank. Das war eine sehr einfache, überschaubare Erklärung.
Da gibt es ja viel auch hin und her zwischen dem Echo und dem MRT. Ja, also das MRT hat einfach viele Vorteile, wie zum Beispiel die Adipositas des Patienten beeinträchtigt die Bildqualität viel geringer, als das im Echo der Fall ist. Und das ist ja sagen bei einer immer adipöseren Gesellschaft ein bedeutsamer Vorteil. Viele dieser Ideen, diese Sachen aufzunehmen, also zum Beispiel Speckle-Tracking oder sagen wir Strain-Analysen im Echo zu implementiert, kommen natürlich daher, dass man auch abliest, wie kann ich bei einer schlechteren Bildqualität die Erkenntnis, die ich aus dem MRT zum Beispiel habe, übertragen. Ja, und das ist dann immer auch eine Frage, was ist der Goldstandard? Also gibt es ganz viel Hin- und Herspiel, wie viel Erkenntnis, die ich sonst aus dem MRT bekommen würde, kann ich heute aus dem Echo bekommen. Und das sehen wir zum Beispiel daran, dass immer mehr Kolleginnen und Kollegen im Echo natürlich auch 3D-Echokardiografie praktizieren. Also versuchen, eine Qualität des MRTs mit der Echokardiografie zu reproduzieren und zwar mit, muss man sagen, auch beeindruckender Qualität. Nicht jeder Patient braucht ein MRT, ist für dich klar, aber für bestimmte Fragestellungen gibt es keine Alternative. Und bei manchen Stellungen hat das Echo halt bei manchen Patienten eine solche Limitation, dass man halt das MRT in Kauf nehmen muss. Ja, aber für hämodynamische Echtzeitbeurteilung ist es halt nicht geeignet. Es hat eine lange Untersuchungszeit, das MRT, und Zugang und Kosten sind halt limitierende Faktoren. Also wie viele Kliniken haben denn einen eigenen Zugriff in ausreichendem Maße auf eigene MRTs. Das ist natürlich totales Nadelöhr. Ja.
Ich glaube, das ist eine Ressourcenfrage. Das sind auch langwierige Untersuchungen, die nicht an jeder Straßenecke jetzt verfügbar sind. Wenn es diese Limitation nicht gäbe, wer bräuchte dann aus deiner Sichtweise ein MRT? Braucht das jeder, der in eine Kardiologie kommt? Jeder Patient kriegt einfach ein Eingangs-MRT und danach geht's weiter? Oder wie würdest du das dann selektieren, wenn es jetzt diese Ressourcenlimitation nicht gäbe, sondern nur die klinische Frage?
Ja, wäre natürlich schön, ja, wenn das jeder bekommen würde. Aber wenn wir uns die Leitlinien anschauen, wo ist es denn empfohlen, dann muss man sagen, jeder Patient mit der Frage oder einer diagnostizierten Kardiomyopathie braucht ein MRT. Und immer dann, wenn bestimmte Fragen halt noch offen bleiben bei Hypertrophien. Da brauche ich es auf jeden Fall. Und dann ist die Frage also, mache ich das im Rahmen einer Kardiomyopathie-Herzinsuffizienz-Diagnostik oder nutze ich das MRT einfach nur als mögliche Ischämie-Test, wo ich auch Stress-Echo nutzen könnte oder andere Methoden, auf die wir sagen auch nur besprechen könnten, eine Aufzählung deiner Bildgebung anfangen, weil die Sintigraphie haben wir als Kardiologen ja in Deutschland ja aufgegeben. Ja, das interessiert uns ja im Alltag ja eigentlich nicht mehr. Welche Methoden nutze ich da und sagen, da ist sagen diese Idee der Ischämie-Diagnostik, das gewinnt natürlich deutlich an Bedeutung, vor allem, weil wir ohnehin ja einen Shift haben, weg von der invasiven Diagnostik zur nicht-invasiven Diagnostik. Und es gibt ja einen Hype um das Coronar-CT. Und das Coronar-CT zeigt mir den Kalk an, aber in der Regel noch nicht, ob das dann funktionell zur Ischämie sorgt oder nicht. Und das ist natürlich eine Fragestellung, die ich mit dem MRT eigentlich ganz toll beantworten kann.
Ja, Coronar-CT ist aber ein gutes Stichwort, weil das eine Modalität ist, die wir noch ansprechen müssen. Wie relevant ist das? Wofür braucht man das? Und was ist der Stellenwert jetzt in unserer kardiologischen Diagnostik vom Coronar-CT?
Mit zunehmender Varianz von uns zur Verfügung stehenden Diagnostiktools und der Ambulantisierung und dem höheren Durchsatz auf Station nimmt ja sagen, die Indikationsstellung mittels einer Anamnese ja immer mehr ab. Ja? Und ich glaube, am Ende des Tages ist das sagen, total ausschlaggebend, dass man sagen, eine gezielte Indikationsstellung unter Anbetracht des Risikoprofils und des Beschwerdebildes des Patienten hinzuführt. Die meisten Patienten, die ich sehe, die ein Coronar-CT bekommen haben und damit sagen, zu uns in der Klinik vorstellig werden, ich weiß gar nicht, warum das gelaufen ist bei denen. Man hätte gar nicht sein müssen. Für wen ist das denn von Vorteil? Ein Patientenkollektiv, was recht jung ist und ein geringes Risiko aufweist, überhaupt eine Corona-Erkrankung zu haben. Und es gibt aber trotzdem einen klinischen Verdacht. Und im Grunde, wenn ich sagen, eine Ausschlussdiagnostik machen möchte, ist das Corona-CT natürlich super. Ja, ich möchte ausschließen, dass es eine KRK ist und brauche sozusagen einmal bestätigt, ich mache das Corona-CT, kein Kalk, fertig. Ich brauche da über den Themenkomplex KRK nicht weiter nachzudenken. Das ist natürlich anders, wenn das positiv ist. Da muss man sagen, naja, also bei wem ist das positiv? Das ist ja niedrigschwellig positiv. Vor allem, wenn Patienten und Patienten älter sind oder andere Risikofaktoren mitbringen. Und da muss man sagen, da erzeuge ich einfach, wenn ich das nicht sauber sortiere, also nicht nur niedrig Risiko oder nur wirklich leicht erhöhtes Risiko Patienten nehme, sondern einfach das unselektiert mache, kriege ich eine Diagnostik, die mir nicht weiterhilft, sondern ich habe einen positiven Befund im CT und der sagt mir aber überhaupt nichts über die Relevanz aus. Und an der Stelle müsste ich jetzt sagen, eine Ischämie-Diagnostik, also eine funktionelle Diagnostik noch anschließen, ob das Stress-Echo oder MRT ist. Das heißt, bei wem würde ich es machen? In allererster Linie bei denjenigen, wo ich eine KRK einfach nur ausschließen möchte und es auch nicht wahrscheinlich ist, aber sagen der klinische Verdacht besteht. Und natürlich dann sagen der ganze Themenkomplex der Patienten mit Corona-Anomalien. So, das gehört, glaube ich, auch nochmal dazu. Und dann haben wir natürlich eine Zunahme von Herz-CT, das ist natürlich nicht nur Corona-CT, ein Herz-CT natürlich im Rahmen der zunehmenden strukturellen Intervention. Ja? Also sagen zur Planung der Intervention nimmt natürlich das CT auch einen Stellenwert in der Kardiologie ein, der von uns Kardiologen alleine noch gar nicht gedeckt wird. Also TAVI-CT, Vortrikuspidalklappenersatz oder Eingriff oder von Mitralklappen. Ne? Also vor diesen Eingriffen, die komplexer sind, hat das CT natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert, abseits von der KRK-Corona-CT-Diagnostik.
Wir gucken da jetzt natürlich beide so aus dem kardiologischen Blickwinkel drauf, auf eine Bildgebung, die nicht immer rein kardiologisch entweder betrieben wird oder auch betrieben werden wird. Was wäre dein Vorschlag für die Zukunft? Wie viel Kardiologe muss in dieser Bildgebung noch bleiben in Zukunft oder werden wir das irgendwann alles aus der Hand geben? Es gibt ja schon Beispiele oder auch Länder, wo gar nicht der Kardiologe zum Beispiel das Echo macht, sondern ein Echo Assistant oder das Cardio-CT, was vom Radiologen und nicht vom Kardiologen durchgeführt wird. Was denkst du, braucht es an kardiologischer Expertise da drin?
Ich glaube, es ist ganz zentral kardiologisch in Abgrenzung zu anderen Fachdisziplinen. Also es ist eine Bildgebungsmodalität, sollte sie in kardiologisch oder radiologische Hand gehen. In der Frage würde ich sagen, es ist ein zentrales kardiologisches Thema, es ist eine kardiologische Fragestellung, es ist kardiologische Expertise, ist essentiell dabei. Wenn es natürlich einen Radiologen gibt, der den ganzen Tag nichts anderes macht als Herzbildgebung, dem will ich die Expertise nicht absprechen, aber es ist sehr selten der Fall, dass ein Radiologe sich nur auf die Herzen stürzt. Innerhalb der Kardiologie, wie weit ist das eine ärztliche Tätigkeit oder auch eine delegierbare Tätigkeit? Da bin ich noch zwiegespalten in der Tendenz konservativ, dass das vor allem in ärztliche Hand gehört. Aber ich sehe natürlich, dass das woanders auch ohne klappt. Aber ich weiß noch nicht recht, wie wir den goldenen Mittelweg einer Stelle gehen können, dass selbst diejenigen Ärzte, die die Bildakquise zum Beispiel nicht selber machen, sondern dann sollen nur zur Analyse und Interpretation dazugezogen werden, so qualifiziert werden können, dass sie die Pitfalls der Bildakquise sozusagen verstehen. Also wie bilden wir sie so aus, also vielleicht dann auf einem kürzeren Track, dass sie trotzdem diese ganzen Feinheiten, die man merkt, während man diese Untersuchungen im Alltag selbst tut, dass sie das trotzdem auf dem Schirm haben. Aber auch heute haben wir schon eine Aufspaltung in Expertise, sodass auch die Rhythmologen bei uns vor einer Vorhofflimmerablation machen ihr Schluckecho bei uns nicht selbst, sondern das macht das Echo-Team. Und die verlassen sich dann auch auf den Befund von dem Echokardiograph, denn der sagt, der Vorhof ist frei. Und vielleicht ist das auch noch der Weg, dass man sagt, Bildakquise, wenn die sicher ist, dann ist die Interpretation dann aber auch nur bestimmten Experten dann so vorbehalten. Also du siehst, ich denke da ins Blaue und komme ins Stottern. Ich glaube, dass das auf jeden Fall in der Kardiowelt bleiben muss, an welchen Stellen das allerdings delegiert werden kann und sollte, stellt sich natürlich mit der Frage auch ärztlicher Ressourcen nochmal neu. Ich verspreche mir natürlich eine ganze Menge von, und da haben wir beide ja, glaube ich, auch eine Affinität zu digitalen Tools und KI-gestützten Bildgebungsparametern.
Da ist ja gerade die Bildgebung auch sehr weit, weil es da mit den Bilddaten erstmal recht einfach ist, da KI drauf anzuwenden anscheinend. Radiologen machen das schon in verschiedensten Bereichen und da ist die radiologische Bildgebung wahrscheinlich sehr affin einfach.
Hätte ich ein erwachsenes Kind, ich würde davon abraten, Radiologe zu werden. Absolut. Ja. Das eine ist dann KI-Nutzung zur Bildinterpretation. Das ist, glaube ich, schon gut vorangeschritten und da werden wir noch echt tolle Sachen erleben. In der Bildakquise ist es gerade halt noch in der Entwicklung. Tolle Software, wenn man so ein Echo-Bilder macht, wo die Software einen darauf hinweist, dass man das Bild halt noch besser einstellen muss und noch Tipps gibt, wie man den Schallkopf bewegen sollte, um halt ein besseres Bild zu bekommen. Und dann dauert es auch nicht mehr lang, bis die Software dann auch mit der Hardware so verknüpft ist, dass dieses Bild auch ohne, dass da ein aufgeregter Assistenzarzt sitzt, dieses Bild halt akquiriert wird. Ich glaube, das ist total bedeutsam und ich glaube, dass das der Weg ist, der das lösen wird. Ich glaube, dass wir diese Frage, sollten wir Echos delegieren an Technicians zum Beispiel, also die Frage, die es ja lange gab, weil die Briten das ja, glaube ich, irgendwie viel mehr machen als wir in Deutschland. Ich glaube, diese Diskussion werden wir überspringen und werden gleich in die technische Lösung dieses Problems gleich reinspringen.
Was ja eine gute Lösung für gleich zwei Probleme wäre.
Absolut.
Es muss nur am Ende funktionieren, aber da gibt es sehr vielversprechende Ansätze jetzt schon und wir sind da sicherlich erst am Anfang.
Ich meine, die beste Bildgebung ist die, die am meisten für den Patienten was bringt und nicht die, die technisch am besten ist. Das wird sich halt im Alltag zeigen. Ich habe das versucht, ein bisschen zu umreißen, dass die Echo und MRT jeweils ihre Stärken und Schwächen haben. Aber natürlich halt auch sagen, das, was um das Echo-Gerät und um das MRT-Gerät herum passiert, die Infrastruktur hat natürlich auch ihre Stärken und Schwächen und genau das muss halt aufgefangen werden. Absolut.
Damit wir merken, so eine Podcast-Folge ist immer nur Zeit zum Anreißen von verschiedenen Themen, aber wir müssen auch zum Ende kommen. Und zum Ende möchte ich nochmal kurz einen Turbo einschalten mit sehr kurzen Fragen und bitte kurzen Antworten. So ein Wort reicht, ein kurzer Satz reicht. Hast du eine Echo-App auf deinem privaten iPad und steckst da manchmal eine Echosonde dran?
Nein.
Angenommen, beides wäre problemlos verfügbar. Machst du dann lieber ein Stress-Echo oder ein Stress-MRT?
Stress-MRT.
Was ist im Moment das spannendste Cardio-MRT-Forschungsthema?
Risikostratifikation für ITD-Indikationen.
Vervollständige diesen Satz. Das Cardio-MRT hat in der Covid-19-Pandemie
eine ganze Menge unnötigen Stress verursacht.
Wir haben zu Anfang gesagt, Echo gehört zur kardiologischen Grundausbildung, glaube ich. Ne? Machen wir das in 5 Jahren immer noch? Haben wir eben drüber gesprochen?
Absolut.
Und wir bleiben dabei?
Absolut.
Sehr gut. Kommen wir zur letzten Runde sozusagen. David, ich würde dich bitten, gib uns nochmal deine 3 Do's und Don'ts für junge Kardiologinnen und Kardiologen. Was sollte man über Bildgebung in der Kardiologie wissen?
Bildgebung ist ein Mittel zum Zweck. Nicht jede Unregelmäßigkeit ist klinisch relevant. Nicht alles messen, was messbar ist, sondern gezielt nach den klinischen Mehrwert fragen. Und Bildgebungsergebnisse sollten immer im klinischen Kontext interpretiert werden. Zahlen alleine machen keine Diagnose.
Sehr gut, David. Vielen herzlichen Dank. Das war interessant und spannend. Bildgebung, und du hast gesagt, das ist Mittel zum Zweck, aber da steckt so viel drin, dass wir es heute nicht erschöpfend, glaube ich, behandelt haben. Aber es war toll, dass du mitgemacht hast, und ich habe mich, wie gesagt, sehr gefreut, dass du hier heute mit dabei warst.
Lieber David, vielen, vielen Dank.
Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich lade Sie ein, für die nächsten Folgen wieder einzuschalten. Die nächste Folge wird wieder ein bisschen über den kardiologischen Tellerrand blicken. Wir werden uns um Herz und Niere kümmern, und ich werde mich mit Herrn Kevin Schulte aus Kiel mit einem Nephrologen unterhalten. Da bin ich gespannt, was dabei dann rauskommt. Also bis dahin alles Gute und auf Wiederhören bei CardioBeat, dem Cardio-Podcast.
Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.